Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Industrie neu gedacht. Mein Name ist Robert Weber und mir gegenüber sitzt Joachim Frangen. Hallo Joachim, willkommen im Podcast.
Hallo Robert, danke für die Einladung.
Diplomphysiker, heute wird's physikalisch. Bevor wir aber loslegen, über planare Roboter zu sprechen, stell dich doch bitte kurz vor. Wer bist du? Was machst du bei Bosch Rexroth?
Ich bin bei der Robert Bosch GmbH im Zentralbereich Forschung und Vorausentwicklung als Chief Expert für Produktionsautomatisierung. Und als solcher habe ich über längere Zeit Industrie 4.0 Forschungsprojekte koordiniert. Parallel dazu meiner Leidenschaft nachgegangen. Als Physiker ist das eine Leidenschaft für industrielle Levitation. Auf diesem Wege eine neue Technologie entwickelt, bis zur Reife, bis zur Einsatzreife. Das hat eine Weile gedauert, aber seit Anfang 22 bin ich ausschließlich tätig für Bosch Rexroth im Bereich der Produktentwicklung für ein neues Schwebesystem für die industrielle Fertigung.
Was ist das für ein Schwebesystem?
Das ist ein Schwebesystem, was darauf gerichtet ist, Produkte, die auf einem schwebenden Werkstückträger liegen, durch die Fertigung zu transportieren. Das ist ein Wegbereiter für die Industrie 4.0, weil man sich vorstellen kann, Produkte in hoher Variantenvielfalt entsprechend ihrer Funktion zu individuellen Prozessstationen zu führen.
Wo kommt das her? Lass uns mal zurückblicken. Wo kommt diese Technologie her? Ist das eine Made-by-Bosch-Technologie oder habt ihr die adaptiert? Kommt die aus dem Research? Gib mir so ein bisschen den Hintergrund.
Ja, es war ein Trend vor etwa, ich würde sagen, seit 2014 etwa, dass es erstmals gezeigt wurde, dass es Levitationssysteme gibt, die aus anreibbaren Kacheln bestehen, auf denen Mover schweben können. Üblicherweise wird dabei eine spulenbasierte Technologie eingesetzt.
Was heißt das? Erklär mal kurz.
Das heißt genau genommen, dass im Stator sich Spulen befinden, genauer gesagt Spulenleiterplatten.
In den Kacheln.
In den Kacheln. Die Kacheln sind stationär, deswegen auch Stator genannt, die ein, ich sage mal, magnetisches Levitationsfeld erzeugen. Das wird geregelt und hat die Eigenschaft, dass ein mit Permanentmagneten bestückter Mover in diesem Feld nicht nur dauerhaft schweben kann, sondern auch gezielt in 6 Freiheitsgraden in der Bewegung gesteuert werden kann. Und nun kamen wir mit einem neuen Vorschlag zur permanentmagnetischen Levitation. Das ist das Stichwort eigentlich für diese neuartige Technologie. Mit der Besonderheit, dass im Stator ebenso wie im Mover Permanentmagnete eingesetzt werden.
Ganz kurz noch, Mover und Kachel, was ist der Unterschied?
Ja, die Kachel ist ein Modul des Stators.
Okay.
Ein Stator wird aus mehreren Kacheln aufgebaut.
Okay.
Ich kann zum Beispiel Quadratmeter große Flächen ausrüsten als Arbeitsbereich für sogenannte Mover. Und viele Mover können dann in diesem Arbeitsbereich schweben, gesteuert werden. Jeder Mover individuell in 6 Freiheitsgraden.
Ah, okay. Der Mover ist sozusagen die kleine Kachel und alle zusammen geben das große Ganze.
Nein, man muss klar unterscheiden. Ja. Der Stator besteht aus mehreren Modulen, die sogenannten Kacheln.
Ja.
Das ist der stationäre Teil. Und der mobile Teil, das sind die Mover. Ein Mover kann man sich vorstellen als schwebenden Werkstückträger, den ich gezielt kommandieren kann von Position A an Position B. Oder auch kommandieren kann, eine bestimmte Bahn auszuführen. Er kann ja auch in einem Prozess eingebunden sein, zum Beispiel Laserschweißen, Kleben, Dosierraupen, Dispensen, ähnliche Dinge.
Erklär uns mal, was unterscheidet euren Ansatz von anderen Ansätzen, von der Spule?
Unsere wesentliche Neuerung ist die Verwendung von Permanentmagneten im Stator. Als Physiker sieht man, das hat drastische Vorteile. Die maximalen Felder, magnetischen Felder, die ich erzeugen kann mit Permanentmagneten, sind ca. 50 bis 100 Mal höher als die von den besten Spulen, die technisch herstellbar sind. Es ist auch klar, dass ich keine Energie zuführen muss, um das Magnetfeld zu erzeugen. Wie der Name sagt, Permanentmagnete sind permanentmagnetisch. Also ist es eine Riesenchance, die wir ergreifen, indem wir Permanentmagnete nehmen und damit quasi eine Flatrate für das stärkste Magnetfeld, was man sich denken kann, abrufen.
Warum setzen andere auf Spule? Was macht den Unterschied da so aus? Ist es günstiger einfach?
Ich würde sagen, das ist vielleicht historisch bedingt. Wir kommen ja aus der Welt von Linearmotoren zum Beispiel, wo üblicherweise dann eben ein Permanentmagnet besetzter Läufer angeregt wird oder beschleunigt wird mit einem Array von Spulen. Und diese Idee ist im Prinzip erweitert, führt dann zu einem Schwebesystem auf Spulenbasis. Mhm. Es war also ein weiterer Schritt notwendig zu sagen, nein, Moment mal, wir ersetzen beide Seiten durch Permanentmagnete. Den schwebenden Mover, mhm, der zum Transport dient, als auch den stationären Stator.
Okay. Lass uns mal nochmal zurückgehen. Wann habt ihr damit angefangen, euch mit dem Thema zu beschäftigen? Wann war das?
Das war um 2014 herum. Und wir haben damals die Vorteile gesehen in diesem permanentmagnetischen System. Am Anfang war das noch nicht offensichtlich. Es war mehr oder weniger eine fixe Idee. Mhm. Ich gestehe, ich habe am Anfang dieses Thema im Hobbykeller vorangetrieben, um zunächst mal eine gewisse Überzeugungskraft zu haben. Mhm. Mit dieser Technologie. Es hat sich schnell herausgestellt in den ersten Versuchen, ja, das ist gar nicht so schwer, ein Objekt zunächst in zwei Freiheitsgraden schweben zu lassen in einem ersten Versuch. Dann, als das gelang.
Wie schwierig ist denn die Ansteuerung dieser Mover?
Die Ansteuerung ist tatsächlich schwierig. Mhm. Wir Physiker sprechen davon Nichtlinearität. Ja. Das heißt, der Zusammenhang zwischen den Magnetwinkeln oder den Magnetpositionen und der ausgeübten Kraft und dem Moment ist nicht linear. Mhm. Und das erschwert die Regelung gegenüber spulenbasierten Verfahren, wo alles linear ist. Mhm. Das heißt, bei einer Spule habe ich den Zusammenhang, doppelt so viel Strom bedeutet doppelt so viel Magnetfeld, bedeutet doppelt so viel magnetische Kräfte. Mhm. Bei der permanentmagnetischen Levitation steuern wir stattdessen die Position der Magneten im Stator. Mhm. Wir können den Winkel oder die Position verändern. Mhm. Das hat immer einen nichtlinearen Zusammenhang zu Kräften und Momenten. Ja, genau. Jeder, der am Küchentisch so mal experimentiert hat mit zwei Magneten, weiß das. Ja. Je näher sich die Magneten kommen, desto stärker werden die Kräfte und zwar überproportional.
Und wie löst man diese Komplexität? Das muss ja reliable und robust sein und zuverlässig sein, dass ich sie wirklich richtig positionieren kann am Ende.
Ja, tatsächlich war das einer der schwierigsten Fragen. Und zur Lösung, muss ich ehrlicherweise sagen, haben wir 7 Jahre gebraucht. Mhm. 7 Jahre, bis wir wirklich verstanden hat, wie man diese technischen Probleme überwindet, mhm, und eine verlässliche Regelung auf Basis eines physikalischen Modells darstellen kann.
Wie habt ihr es gemacht? Erklär mal ein bisschen.
Ja, grundsätzlich handelt sich bei dem System um ein geregeltes System, bei dem es wie so oft in der Technik einen Sensor gibt. Das ist der Positionssensor, der die Position des Movers in 6 Freiheitsgraden erfasst. Es gibt eine Regelung, die diese Position bzw. die Abweichung zu einer Sollposition als Eingangsinformation erhält. Und es gibt einen Aktor. Mhm. Der Regler steuert, mhm, ein Array von Aktoren, die jeweils die Magnetposition verändern, mhm, von einem Array von Magneten im Stator. Mhm. Und diese dadurch verursachte Kraft- und Momentenänderung wirkt nun wieder auf den Mover und der Regelkreis ist geschlossen.
Okay. Als ihr 2014 angefangen habt und ihr habt das dann im Hobbykeller ausprobiert, du hast sozusagen bewiesen, dass es funktioniert, gab es da schon eine Kundennachfrage, ein Pain, dass man sagt, das können wir uns vorstellen oder wir sind daran interessiert, das? Oder war das wirklich so, ich habe ein Paper gelesen und wir probieren jetzt einfach mal aus, können wir das übertragen?
Wir hatten bei weitem noch nicht die volle Übersicht über den potenziellen Markt. Aber wir hatten einen zugstarken Kunden. Das war unser eigener Geschäftsbereich Packaging. Mhm. Packaging sah große Vorteile in dieser Technologie. Sie beabsichtigten, Maschinen zu bauen, bei denen die Technologie zur Verpackung von Pharmazeutika zum Einsatz kommt, also von besonders sauberen Bedingungen, die dazu erforderlich waren. Und die Levitation eignet sich natürlich besonders für sehr saubere Bereiche, wie zum Beispiel Pharma, Food, mhm, oder auch in kritischen sicherheitsrelevanten Bereichen in der Montage, zum Beispiel für Automotive.
Mhm. Weil?
Weil berührungslos, mhm, reibungsarm, keine Partikelentstehung.
Keine Schmierstoffe.
Keine Schmierstoffe, genau, exakt. Und damit insgesamt wirklich Spitze des Standes der Technik. Jedes andere bisher bekannte System, was irgendwie berührend arbeitet mit Rollen, mhm, mit Lagern, kann potenziell Partikel erzeugen, die potenziell wiederum über den Luftstrom oder auch direkt in das Produkt fallen können.
Also auch Halbleiterindustrie ist ein Fokus.
Auch Halbleiterindustrie. Mhm. Nicht so bei der Levitation. Mhm. Es gibt keine Berührung, es entstehen keine Partikel und damit ideale Bedingungen für genau diese Branchen, die auf höchste Sauberkeit Wert legen.
Mhm. Wie hast du das damals in deinem Hobbykeller? Erklär uns mal ein bisschen deinen Versuchsaufbau dort unten. Was hast du da gemacht? Und was hat deine Frau dazu gesagt?
Ja, das ist die zweite Frage. Gut, jedem Tierchen sein Pläsierchen, das war halt meins.
Okay.
Um das mal kurz zu beantworten. Sie geht anderen Hobbys nach und das sind halt meine Hobbys. Zurück zum Thema, was war mein Ansatz? Ich hatte zunächst frühzeitig schon mit Kollegen über die Idee gesprochen und da schon das Feedback bekommen, das kannst du vergessen, das wird nichts. Mhm. Das kann nicht funktionieren, sogar mit physikalischer Erklärung. Ich war zu dem Zeitpunkt natürlich selbst unsicher. Mhm. Und habe dann tatsächlich erstmal abgelassen von der Idee. Es klang für mich plausibel, was er sagte. Die Idee war, das wird viel zu langsam sein. So schnell kannst du die Aktoren gar nicht steuern, dass der Mover nicht vorher abstürzt. Und dann dachte ich irgendwann, jetzt probier es halt mal aus. Geh in deinen Keller, probier es aus. Du brauchst ja mit niemandem drüber zu reden. Wenn es funktioniert, ist gut. Wenn nicht, nicht. Und so habe ich den ersten Aufbau gemacht, einen Schwenkarm aufgehängt, der nur zwei Bewegungsfreiheitsgrade hat, sagen wir in seitlich und aufwärts, und daran Magnete befestigt, darunter zwei Motoren, die ebenfalls Magnete auf der Achse trugen. Und ich habe dann die Regelung zugeschaltet und konnte mit einem relativ einfachen Algorithmus schaffen, dass dieser Arm quasi in der Luft hängen bleibt. Und auf dem Arm konnte ich auch schon Nutzlast unterbringen. Das waren so 200 Gramm maximal, die dann stabil in der Luft schwebten. Natürlich schwebten sie nicht wirklich, es waren ja nur zwei Freiheitsgrade. Mhm. Das hat mich inspiriert für den nächsten Schritt, die Plattform mit 6 Freiheitsgraden, wo also eine Plattform wirklich berührungslos im Raum schwebt.
Und dann hast du es alles wieder eingepackt und bist wieder in die Firma gegangen und gesagt, ich habe es hinbekommen und jetzt machen wir weiter.
Nein, noch nicht. Mir war klar, dass ich handfestere Argumente brauche. Ich wollte erst die Plattform haben, die zeigt, dass überhaupt eine technische Möglichkeit besteht. Der zweite Schritt war dann die Plattform, die wirklich in 6 Freiheitsgraden schweben konnte. Das war eine Holzplatte mit Magneten drunter, die über einem Stator schwebt. Ich konnte eine Nutzlast von bis zu 400 Gramm ungefähr auf dieser Holzplatte zum Schweben bringen. Aber diese Holzplatte konnte sich noch nicht seitlich bewegen. Das war der dritte Schritt. Der dritte Schritt zielte darauf, seitliche Bewegungen und Kippwinkel ansteuern zu können und wirklich alle 6 Freiheitsgrade der Bewegung nutzen zu können. Das war der nächstgrößere Demonstrator. Dann bin ich tatsächlich
immer noch im Keller.
Im Keller, aber diesmal mit Firmenmitteln.
Mit Firmenmitteln, okay. Immerhin.
Ja. Die Größenordnung überstieg dann irgendwann mein Hobbybudget. Und so habe ich dann die Idee tatsächlich vorgetragen. Und für gute Ideen ist bei uns tatsächlich immer gutes Geld da. Das war auch meine sehr positive Erfahrung. Es gab Geld, alle waren gespannt auf das Ergebnis und ich habe das realisiert in Hardware. Zuvor hatte ich es übrigens in Software als Simulation simuliert. Und ich muss sagen, so ein System kann man gar nicht auslegen, wenn man es nicht vorher simuliert hat. Ja. Das ist wichtig.
Wann kommen wir in den Schritt 4? Wann hast du es wieder mit ins Unternehmen gebracht? Dass du sagst, jetzt müssen wir weitergehen.
Die dritte Plattform war so reif, dass ich sie dann mit ins Unternehmen genommen habe und dort auch präsentiert habe. Ich konnte tatsächlich an einem Mover zunächst alle 6 Freiheitsgrade demonstrieren, frei bewegen, ansteuern. Ehrlicherweise schaukelte die Plattform zu dem Zeitpunkt noch intensiv bei der Fortbewegung und es waren weitere Optimierungen nötig. Was ich nicht absehen konnte, dass diese weiteren Optimierungen noch weitere Jahre dauern würden.
Wie hast du das im Keller angesteuert? Du sagst jetzt, ich habe nur 2 Freiheitsgrade gehabt, aber wie hast du die Ansteuerung gemacht?
Das war eine reine elektronische Schaltung, ergänzt durch einen 8-Bit-Mikrocontroller.
Okay.
Das Einfachste, was ich greifbar hatte, war gut genug, um zu zeigen, dass man diese Regelung in 2 Freiheitsgraden erreichen kann.
Jetzt hast du ja gesagt, Permanentmagneten, magnetische Felder, das macht den so Leuten immer irgendwelche Sorgen. Ist es bedenkenlos nutzbar in der Industrie?
Nicht bedenkenlos. Wir haben immerhin Magnete, die zwar in unserer Technologie geschirmt sind hinter Distanzhaltern, also Kunststoffplatten und Abstandshaltern, aber dennoch emittieren sie ein magnetisches Feld, was potenziell eine Gefährdung darstellt für Implantatsträger, Stichwort Herzschrittmacher. Wir haben entsprechende Warnhinweise auf dem Produkt.
Kennst du ja dieses, genau.
Richtig, dieses durchgestrichene Herzschrittmacher-Symbol oder ein Symbol für starke Magnetfelder. Das ist aber durchaus üblich in der Industrie. Ähnliche Produkte sind bereits eingeführt, wie schon erwähnt, Linearmotoren, die ebenfalls mit sehr starken Neodym-Eisenbohrmagneten bestückt sind und entsprechende Magnetfelder emittieren.
Lass uns nochmal, du hast jetzt angesprochen das Magnetfeldthema, aber ich kann ja auch meine Finger zwischen diese Geräte bekommen. Was passt oder stoppt das? Wie funktioniert das?
Das ist richtig.
Sozusagen.
Die Safety ist bei uns intrinsisch vorhanden, da wir 10-mal höhere Schwebeabstände bereitstellen können als übliche spulenbasierte Systeme. Unser MOVA schwebt beispielsweise 20 mm hoch. Mhm. Da inbegriffen ist schon, dass wir zusätzliche Reserve abgezweigt haben an Schwebehöhe, um diese mit Abstandshaltern zu füllen zu den
Magneten. Ah, okay.
Das heißt, wir haben im Mover und in der Kachel Abstandshalter, die die maximalen Kräfte begrenzen. Jeder weiß das, Thema Küchentischphysik. Die letzten Millimeter bei der Annäherung zweier Magnete sind entscheidend. Mhm. Wenn ich also nur 2, 3, 4 Millimeter Abstandshalter einfüge, kann ich diese maximalen Kräfte massiv reduzieren.
Mhm. Ja, genau. Wenn man es am Küchentisch probiert, irgendwann klackt es zusammen und dann, man muss genau den Punkt finden, wo es nicht passiert, oder?
Exakt. Und diese Abstandshalter tragen Rechnung. Mhm. Diese gewährleisten diese Schutzfunktion, sodass wir heute, wenn wir auch irgendwie selbst mutwillig versuchen, unsere Finger dazwischen zu bekommen, keine Quetschungen haben, keine Hämatome erzeugen, keine Verletzungen erzeugen, sodass der Umgang mit den Systemen unter der Prämisse kein Implantatsträger gefahrlos möglich ist.
Jetzt steht das bei euch in der R&D, oder? Wo befindet ihr euch gerade, in welchem Status?
Ja, seit 2021 ist die Technologie voll beherrscht und wir haben uns dann entschieden, mit Rexroth zusammen die Produktentwicklung zu starten. Seit Anfang 2022 läuft die Produktentwicklung. Die Systeme stehen bei uns in der Entwicklung, aber es sind auch weitere aufgebaut worden, die bereits bei ersten Leitkunden stehen, die erste Erfahrungen mit diesem frühen Produkt sammeln und uns Feedback geben, was wertvoll ist für die weitere Entwicklung.
Jetzt hast du 11 Jahre daran gearbeitet. Jetzt hast du das begleitet, dieses Produkt. Du hast es im Prinzip für die Bosch-Welt erfunden und ins Leben gebracht. Was steht jetzt bei dir an? Ist es auserzählt, das Thema? Sind die Grenzen erreicht und du sagst, ich konzentriere mich jetzt auf was Neues? Meine Frau hat wieder ein neues Thema im Hobbykeller? Oder was passiert jetzt gerade in deiner Aufgabe?
Ja, gute Frage. Also ich habe mich tatsächlich seit einigen Jahren vollständig diesem Thema verschrieben, beruflich und privat, muss ich schon sagen. Und ich kämpfe dafür, dass wir das jetzt erfolgreich in den Markt bringen und auch erfolgreich in der Umsetzung sind. Das ist nicht selbstverständlich. Im Umfeld der Forschung und Vorausentwicklung ist bekannt, wie schwer es ist, Innovation wirklich zum Fliegen zu bringen, damit es in den Markt kommt und angewendet werden kann. In verschiedensten Branchen. Daran arbeiten wir, dafür kämpfen wir nach wie vor. Und wir sind über den Punkt hinweg, dass wir die Technologie jetzt wirklich beherrschen und jetzt koordiniert zum Produkt weiterentwickeln.
Genau, wenn du Innovationen in den Markt bringen willst, musst du entweder einen Kundenpain lösen oder was viel besser machen als bestehende Technologie, oder?
Richtig. Und hier sind wir tatsächlich dabei, dass wir das letzte und eigentlich beide Punkte adressieren mit unseren 8 USPs. Mhm. USPs, also Unique Selling Propositions, Alleinstellungsmerkmalen.
Was sind die? Nummer 1?
Ja, Nummer 1, die große Levitationshöhe von ca. 20 mm. 10-mal höher, als wir das erreichen können mit üblichen spulenbasierten Systemen bei ähnlicher Payload.
2?
Aufgrund der großen Höhe, der große Kippwinkelbereich von etwa plus minus 10 Grad.
3?
Die sichere Betrieb auch an der Wand und über Kopf. Ich kann also den Mover an der Wand fahren und auch über Kopf.
Nummer 4.
Wir können alle 6 Freiheitsgrade simultan ansteuern.
Nummer 5.
Wir haben zusätzlich zur Schwebetechnik auch ein Schmankerl integriert. Das ist die drahtlose Energie- und Datenübertragung, die wir auch dem Endkunden für verschiedene Applikationen zur Verfügung stellen.
Nummer 6.
Wir brauchen keine Wasserkühlung. Der Energiebedarf ist so gering, dass wir ohne Wasserkühlung auskommen.
Nummer 7.
Der Energiebedarf ist unabhängig von der Nutzlast.
Wie viel?
Die Nutzlast ist 6 Kilogramm. Und ob ich 0 Kilogramm draufstelle oder 6 Kilogramm, der Energiebedarf ist immer gleich, anders als bei spulenbasierten Systemen.
Und Nummer 8.
Die sichere Handhabung der Mover. Ich kann mir die Finger nicht quetschen.
Du hast gerade gesagt, über Kopf kannst du es auch transportieren. Wird ja schwierig, weil das Medium fällt ja runter dann, oder? Das muss ich sichern, oder wie stellt ihr euch das vor?
Ja, ganz genau. Was da schwebt, ist letztendlich nur der Mover auf dem Stator, über Kopf durchaus möglich. Ja. Aber das Produkt auf dem Mover ist nach wie vor in berührendem Kontakt. Aber wir bieten die Möglichkeit, über berührungslosen Daten- und Leistungstransfer zum Beispiel elektrisch schaltbare Spannvorrichtungen vorzusehen, mit denen dann automatisch die Produkte auf dem Werkstückträger gespannt werden.
Das ist ja ein Riesenthema, ne? Ich gehe sozusagen unter die Decke, spare mir sozusagen Platz am Boden und fahre sozusagen unter der Decke meine Fördertechnik im Prinzip.
Ja. Ja, jetzt muss man ehrlicherweise sagen, nach dem vielen Kundenfeedback, was wir haben, ist das Interesse eher an Wandapplikationen, also senkrecht zu fahren. Okay. Das hat für zum Beispiel die Pharmaindustrie einen riesen Vorteil. Die Luft kann laminar an dieser Wand herunterströmen, trifft nicht auf eine Tischplatte und wird verwirbelt, was wieder Staub aufwirbeln könnte, der eigentlich nicht vorhanden sein sollte. Aber dennoch, es schafft ideale Bedingungen zur Abfüllung von Pharmazeutika, die ja natürlich, braucht man nicht erklären, extreme Sauberkeitsanforderungen mit sich bringen.
Du hast gerade gesagt, Packaging war ein großes Thema in der Pharmaindustrie. Ja. Kannst du mir nochmal den Prozess nach der Abfüllung, dann verlassen ja die Ampullen oder die Gläschen oder die Fläschchen, werden die dann vereinzelt und dann sozusagen auf die Mover gestellt oder wie funktioniert das?
Das überlassen wir dem Kunden.
Okay.
Das ist das Geschäft des Kunden und jeder Hersteller wird da seine eigene Strategie verfolgen. Mhm. Wir bieten mit unserem System lediglich in Anführungsstrichen die Plattform, auf der der Kunde seine Ideen mit einer neuen Technologie realisieren kann. Und die Kunden sind sehr kreativ. Wir stellen quasi ein neues Maschinenelement bereit, was dem Kunde die Möglichkeit eröffnet, kreativ auf Maschinenebene zu werden.
Das ist spannend. Du hast bei den USPs gesagt, 6 Kilo maximal. Aber was bedeutet das denn als Volumen? Also wie groß kannst du so einen Mover bauen, dass du noch transportieren kannst?
Da sind wir nicht gebunden. Man stelle sich einen Styroporklotz vor, der kann sehr groß sein und trotzdem transportiert werden. Mhm. Wir werden beim Transport natürlich Randbedingungen berücksichtigen müssen, keine Kollision. Mhm. Das kann man dann im Zielprodukt durch ein umschreibendes Rechteck zum Beispiel definieren oder einen umschreibenden Quader definieren, sodass also keine Kollisionen auftreten.
Mhm. Kannst du mir nochmal am Ende, du hast am Anfang Packaging angesprochen, wo siehst du es noch, in welchen Anwendungen, was könnt ihr euch noch alles vorstellen?
Ja, der Leitgedanke ist ja saubere Fertigung. Mhm. Wo finden wir das? Typischerweise in der Halbleiterfertigung, fangen wir mal so an, dann Pharmaindustrie, Nahrungsmittel, Food, in der Automatisierung zum Beispiel Montageanlagen, wo hohe Reinheitsanforderungen erforderlich sind. Aber auch, und das ist ein ganz anderes Feld neben der Sauberkeit, in Bereichen, wo höchste Flexibilität erforderlich ist. Stichwort Industrie 4.0. Individuelle Prozessketten abzufahren mit einzelnen Produkten auf einer Großserienlinie ist ein Kerngedanke der Industrie 4.0. Stichwort, das Produkt sucht sich seinen eigenen Weg durch die Fertigung. Solche Szenarien lassen sich mit einem klassischen Doppelgurtband heute nur schwer realisieren.
Absolut, voll.
Und da haben wir mit der Schwebetechnik einen großen Vorteil.
Wo dockt ihr denn architektonisch mit der Steuerung dieses Systems an? Weil wenn du jetzt einfach eine normale Fördertechnik hast, das läuft über das WMS-System sozusagen, Warehouse-Management-System oder meistens ist es ein WMS-System. Wo dockt ihr da an?
An der Maschinensteuerung des Kunden.
Okay.
Die Maschinensteuerung gibt die Setpoints vor für die Bewegung dieser 1 bis N Mover.
Ja.
Und das ist unser Eintrittspunkt.
Okay.
Wir haben eine sogenannte Head Control für einen bis N Kacheln, die wir anschließen an diese Head Control. Die Head Control ist eine Control X Core und das ist das Interface für den Kunden.
Mhm.
Und hier kann er dann auch durchaus Fremdsteuerungen oder weitere Funktionen anschließend integrieren, die Verbindung zur Cloud herstellen oder andere wesentliche Funktionen abrufen, die wir natürlich nicht für dieses Produkt nochmal neu entwickeln wollen. Da haben wir schon die Lösung, das ist die Control X Core.
Jetzt hatte ich das Thema 10 Jahre lang begleitet in deiner täglichen Arbeit, im Berufsleben, im Privatleben. Was machst du jetzt, wenn es im Markt ist? Was ist dein nächstes Thema, dass du sagst, darauf gehe ich?
Es ist nicht so, dass ich nicht noch andere Ideen im Kopf hätte, die mich umtreiben, die nur darauf warten, vielleicht wach geküsst zu werden. Aber ganz ehrlich, all die Ideen sind nichts wert, wenn man nicht konsequent mal ein Thema wirklich durchdekliniert und zu Ende bringt.
Mhm.
Und das ist mein wirklicher Wunsch und das habe ich mir auch absichtlich vorgenommen. Ich möchte an diesem Thema gleichzeitig auch erproben, wie funktioniert denn Innovation von der allerersten Idee bis zum kaufbaren Produkt, was erfolgreich im Markt sich etabliert.
Aber woran denkst du? Was ist so in deinem Hinterkopf? Was möchtest du tun noch? Was reizt dich?
Ich denke, da sind viele technische Ideen zu nennen, die vielleicht noch ähnlicherweise im Keller erprobt werden wollen, um zu schauen, ob sie erfolgreich sind. Das Schöne am Keller ist, es ist so ein Safe Space.
Ja.
Man kann was ausprobieren, wird es nichts, braucht man es mit keinem zu diskutieren. Man spart sich viel Diskussion.
Mhm.
wird's was, kann man dran weiterarbeiten. Bis ein junges Pflänzchen entstanden ist, was so trittfest ist, dass es auch der Diskussion mit anderen vielleicht nicht wohlwollenden Partnern standhält.
Joachim, wir wünschen dir alles Gute. Wir sind gespannt. Du willst nicht so ganz rausrücken, was du an Technologie, was dir so vorschwebt. Völlig okay. Wir besuchen dich mal im Keller und dann schauen wir uns an, was du da so treibst. Zum Ausblick nochmal. Gibt es ein fertiges Produkt? Gibt es einen Produktnamen? Kann ich das irgendwo sehen? Zeigt es irgendwo her?
Ja, der Produktname ist fertig vor dem Produkt. Mhm. Der heißt bei uns Control-X Flow 6D. Unter diesem Namen kann man bereits im Internet oder auf Messen oder anderen Kanälen bereits Einblick erhalten und eine Vorstellung bekommen, wie unser Produkt aussehen wird.
Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir machen noch eine Folge zum Thema und dann mit den Kollegen von der Produktseite, die uns erklären, wie sie sozusagen aus der Innovation, aus dem R&D eine Produktisierung mitgemacht haben und was das jetzt bedeutet für die Industriekunden, für die verschiedensten Anwendungen, wie sie es ansteuern mit ihrer Steuerung. Da dürft ihr euch schon drauf freuen. Joachim, vielen Dank.
Danke auch.